über Zweifel, überwinde deine Zweifel. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir Menschen haben so viele Fragen. Und vielleicht hast du schon auch so einen Fragezettel ausgefüllt und aufgeschrieben, wenn du mal bei Gott im Himmel bist, was wirst du ihn fragen? Aber ich darf dir eines sagen, da wirst du gar keine Zeit mehr haben zum Fragen. Du wirst die Herrlichkeit sehen, du wirst von einer Herrlichkeit zur anderen gehen und wir werden nichts mehr fragen. So steht es in der Heiligen Schrift. Aber hier, wir sind hier noch in der Fragestunde. Herr, wie sieht es aus und dergleichen, warum und weshalb und wieso, warum müssen Menschen leiden, sind mir meine Sünden vergeben, bin ich ein Kind Gottes? Weißt, das sind so große Fragen und der Teufel macht immer ein Fragezeichen. Und ich weiß, ich habe in meinem Leben irgendwo auch so Fragezeichen gehabt und oder in der Gemeinde in irgendeiner bestimmten Sache und dann hat der Heilige Geist zu mir gesagt, Johannes, hör auf, diese Fragezeichen zu machen, mach aus dem Fragezeichen ein Ausrufezeichen. Es ist so. So. Aber bis es soweit ist, von Fragezeichen zum Ausrufezeichen, ist manchmal ein ganz, ganz, ganz weiter Weg. Überwinde deine Zweifel. Ich möchte dann weitergehen, denn es wird diese ganze Woche gehen, geht in diese Richtung. Am Freitag wird das Thema sein, überwinde deine Mutlosigkeit. Gehört auch in der gleichen Kategorie, dass du entmutigt bist. Morgen stehst du auf und sagst, oh lieber Gott, es wäre so schön, wenn ich sterben könnte. Ich weiß nicht, ob du schon solche Gedanken gehabt hast, aber manchmal hat man solche depressive Gedanken. Mutlosigkeit, du siehst so viel Gegenwind, so viel Widerstand. So, das wird geht in diese Richtung. Also morgen wird das Thema sein, wie Gott einen bewahrt, wie beschützt Gott einen. Und es ist so wichtig, dass wir wissen, von allen Seiten umgibst du mich. Und sogar, und hältst deine Hand über mir. Und in einer anderen Bibelstelle sagst, und du hältst deine Hand unter mir. Es ist toll, von allen Seiten umgibst du mich. Also um diese wunderbare Fürsorge Gottes, darüber werden wir morgen uns unterhalten. Ich lade dich ganz herzlich ein. Dann am Samstag wird das Thema sein, Schwierigkeiten sind deine Chance, deine Gelegenheit, deine Herausforderung. Du kannst gar nicht genug Schwierigkeiten haben. Halleluja! Praise God! Das sind die Wunder. Aus den Schwierigkeiten, aus den Problemen werden Wunder. Das ist die. Du gehst auf die Schwierigkeit zu mit meinem Gott und dann siehst du plötzlich platzt die Bombe. Und plötzlich siehst du, der Herr hat alles wunderbar gemacht. So, ich lade dich herzlich ein. Wenn du Schwierigkeiten hast, du solltest unbedingt hierher kommen, damit du weißt, wie Gott deine Schwierigkeiten löst. Wie diesen Knoten, den du nicht aufkriegst. Und der Teufel versucht immer wieder, so viele Knoten in unserem Leben zu machen. Und Gott zeigt, wie man die Knoten löst. Alexander der Große hat einfach ein Schwert genommen und durchgeschlagen. Und so ist es. Wir nehmen das Schwert des Wortes und schlagen den Knoten durch. So löst man ganz einfach. Nicht da fummeln und basteln. Vielleicht klappt es nicht. Das Wort des Geistes. Gebrauch es in einer mächtigen Art und Weise. Gott möge dich segnen. So, und die anderen Gottesdienste stehen alle auf dem Zettel drauf oder im Internet kannst du nachlesen. Da wird ständig ergänzt auch. So, Zweifel. Ist Zweifel Sünde? Zuerst mal stelle ich diese Frage. Und ich möchte sagen, Zweifel ist keine Sünde. Weißt du, die Jünger zweifelten, ist Jesus auferstanden oder nicht. Gott ist so fürsorglich und Gott erlaubt Zweifel. Denn alle Wissenschaft fängt mit Zweifel an. Warum? Wir sind noch in der Welt, das sage ich auch nachher, warum wir Zweifel haben. Weißt du, wir sind verführt, wir sind in einer gefallenen Welt und da kommt der Teufel, sollte Gott gesagt haben. Da fängt der Zweifel an. Aber wir gehen der Frage nach, hat er das wirklich gesagt? Und deshalb, nur die Eva konnte verführt werden. Der Adam konnte nicht verführt werden, weil Adam aus erster Hand gehört hat, du sollst nicht essen. Die Eva hat es aus zweiter Hand gehört. Deshalb, es reicht nicht aus, dass du von mir oder von irgendjemandem hörst, das sollte man oder das sollte man nicht, sondern du musst aus erster Hand wissen, vom Herrn selber, der Herr hat gesagt. Und Adam hat sich nicht vergriffen, aber der war so dumm, natürlich musste er mithalten mit der Eva. Sonst hätte er seine Eva verpasst. So, aber du siehst, die Eva, die hat es aus zweiter Hand gewusst. Und alles, was wir aus zweiter Hand wissen, ist fraglich. Muss hinterfragt werden. Ist das wirklich wahr? Wir müssen auf den Grund nachgehen und nachfragen. So. Alle Wissenschaft funktioniert also über Zweifel. Nachfragen. Wie geht das? Wie funktioniert das? Und doch ist Zweifel teuflisch. Obwohl es richtig ist, obwohl es von Gott zugelassen wurde, es ist doch teuflisch. Dass wir Gott hinterfragen. Wir sollten uns selbst hinterfragen. Wir sollen die Geister hinterfragen. Wir sollen prüfen, ob sich das so verhält, was gesagt und getan wird. Also so vieles wird ja in der Welt hinaus posaunt und angekündigt und vorgespielt und vorgemacht. Und dann ist das wirklich echt. Wir sollten schon zweifeln und gucken, ist das echt? Deshalb sagt die Bibel, prüfe die Geister. Das heißt, glaub nicht alles. Prüfe, ist das der Heilige Geist? Und nicht alles, was Gold ist, glänzt. Nicht alles. So, darum gehört es jetzt auch zu dieser irdischen Ordnung. Gott hat es zugelassen, dass wir mit Zweifeln anfangen, Fragen stellen. Gott hat es zugelassen, das ist richtig. Und mit Zweifel beginnt auch der Glaube. Ist die Bibel wahr? Stimmt das? Verstehst du? Jeder kann ein Buch schreiben. Den Koran, die Veden und so weiter. Da gibt es so viele heilige Bücher. Aber wir müssen fragen, ist die Bibel wirklich Wort Gottes? Und das muss man hinterfragen, nachgehen. Am Ostermorgen, da zweifelten sogar unser lieber Petrus. Oder die Emmaus-Jünger. Und einige Frauen haben uns verunsichert. Die haben erzählt, der Messias, der Heiland, wäre auferstanden. Aber sie sind der Sache nachgegangen, bis ins Grab. Und geguckt, jawohl, das Grab ist leer. Johannes der Täufer. Das ist der erste große Zweifler an Jesus. Zuerst hat er groß angekündigt, das ist der Herr. Und dann, als er im Gefängnis sitzt, als nichts mehr läuft. Und immer wenn es nichts mehr läuft bei uns, wenn er so Zeit der Stagnation ist, Stillstand, wenn wir im Gefängnis sind, wenn wir krank sind, da beginnt die Fragerei. Bist du es oder sollen wir auf einen anderen warten? Erst wenn irgendwie so Wüstenwanderung ist, so Sendepause ist, wenn Gott nicht spricht, keine große Offenbarung ist, wenn wir nichts mehr erleben, ist das wirklich wahr, was wir da erlebt haben, was wir gesehen haben? Nathanael liegt unter dem Feigenbaum und meditiert, denkt drüber nach. Und dann kommt der Philippus und sagt, du, der Messias, der Heiland ist mir begegnet. Und dann sagt er, wo kommt er her? Aus Nazareth. Ah. Was kann schon Gutes aus Nazareth kommen? Du siehst, bis der Herr ihm selbst begegnet. Wir haben den Messias gefunden. Die haben das gefunden, aber jeder muss selber Gott finden, selber durchbrechen zu der Heilsgewissheit. Und heute Abend geht es wieder um Heilsgewissheit. Wir müssen persönlich Jesus begegnen, persönlich überzeugt sein, persönlich wissen. Ich weiß ganz gewiss. Ich denke nur an Hiob. Weißt du, jeder kann zweifeln und der Teufel kann auch einen in Zweifel und bezweifeln und sagen, ja, der kann gut glauben. Der hat Geld, der hat Auto, der hat Frau, der hat Kinder, der hat Familie, der hat großes, wunderbares Haus, ein Schloss, hat einen Palast, der wohnt wunderbar. Der kann an Gott glauben. Aber was sagt der Hiob, als er seine Leidenszeit durch hat, als er durch die Tiefe gegangen ist und alles verloren hat? Ich glaube jetzt, aber jetzt glaube ich ganz anders. Nach dem Zweifel, nach der Infragestellung glaubt man ganz anders. Bisher habe ich nur von Hören und Sagen dich vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Jetzt bin ich 100% überzeugt. Jetzt weiß ich, mein Erlöser lebt. Vorher schwätzt man nur vom Erlöser, singt man vom Erlöser. Aber gerade durch die Prüfung, durch die Hinterfragung, durch das Erlebnis, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich denke auch die Emmaus-Jünger. Die haben auch gezweifelt, sollte, ach, was wir alles erlebt haben, das ist schrecklich. Unsere Welt ist zusammengebrochen und Jesus geht neben ihnen her. Die haben gezweifelt, bis beim Brotbrechen ihnen die Augen geöffnet worden sind. Bis Jesus selbst ihnen die Zweifel weggenommen hat. Und ich habe eines festgestellt, du kannst viel dich bemühen, Zweifel weg, hinter mir und was weiß ich, oder wo auch du immer die Zweifel schicken möchtest, funktioniert nicht. Der Herr muss dir die Zweifel wegnehmen. Und manchmal lässt Gott einem Zweifel zu, damit wir gläubig werden. Ich werde nie vergessen, als junger Pastor, ich war sehr überzeugt und brennend für Gott. Und wenn jemand zu mir gekommen wäre und gesagt hätte, ich zweifle an Gott, dann wäre ich hingegangen, am Schopf genommen, links und rechts eine Ohrfeige gegeben. Wie kannst du an Gott zweifeln? Schau doch rum. Wer hat diese Welt wunderbar gemacht? Der Herr. Und weißt du was, der liebe Gott, nach solch einer Phase, wo ich über jemand gerichtet habe, wie kann der an Gott zweifeln? Verstehst du? Der sieht doch, Gott hat so viel Wunder an seinem Leben getan und dann zweifelt der Kerl. Und dann hat Gott bei mir zugelassen, dass ich zweifle. Weil bei mir eine Laus über die Leber gelaufen ist, irgendwas passiert, was gar nicht passieren sollte, verstehst du? Irgendein Umstand und ich war so weit, dass ich nicht mehr beten konnte, dass ich nicht mehr glauben konnte. Ich wollte glauben und ich habe geglaubt und ich habe sogar im Glauben gepredigt. Und Glauben, noch nie so stark über Glauben gepredigt wie da, aber ich selber konnte nicht glauben. Du sagst ein Heuchler und wir sind alle manchmal Heuchler, glaub mir das. So, das machen wir durch, Zweifel. Und dann habe ich sogar meine Kinder am Tisch des Tischgebets sprechen lassen. Und sogar meinen Dienst aufgegeben und gesagt, ich möchte nicht mehr weiter heucheln und so tun, als ob. Und dann ist irgendwie wieder die Phase des Zweifels vorbei, plötzlich wie aufgelöst. Wie aufgelöst, als wenn eine Wolke weggegangen ist. Da war man in einer dunklen Wolke und die Wolke war weg. Und dann irgendwie unterhalten wir uns und ich kriege Post von meinem ehemaligen Bibelschullehrer aus Barbados, Westindien. Und da schreiben sie, liebe Heidi, lieber Johannes, wie geht es euch? Und wir mussten von dann bis dann für euch beten und fasten. Pü! Und jetzt gucke ich auf meinen Kalender, genau die Zeit, wo ich gezweifelt habe. Und wir denken manchmal, wenn wir zweifeln, Gott hat uns aufgegeben, wir sind verloren. Nein, Gott lässt uns Dinge erleben, damit wir empfindsam, sensibel werden für andere Menschen, die auch Zweifel haben, die auch Probleme haben, die auch so durch diese tiefen Phasen gehen. Bist du es oder sollen wir jemand anders warten? Guck mal, dieser große Johannes der Täufer, diese Säule Gottes, die Stimme des Herrn, der sogar hüpfte im Mutterleib, voll Heiligen Geistes wurde erfüllt im Mutterleib. Und dieser Johannes der Täufer zweifelt, bist du es oder sollen wir auf jemand anders warten? Jeder macht solche Zweifelsphasen durch. Und ich sage euch eines, diese Krise, diese Phase hat mein Leben gefestigt in Jesus Christus. Und ich weiß, dass mein Erlöser lebt und Gott gibt uns nicht auf, auch wenn wir manchmal ihn scheinbar aufgeben, scheinbar. Du kannst Gott nicht aufgeben, selbst du, wenn du möchtest, du bist harponiert. Du bist in Gott festgemacht. Wer nichts anzweifelt, prüft auch nichts. Du musst mal die Dinge anzweifeln, eine Liebe anzweifeln, mal kritisch betrachten, ist das echt, ist es wahr? Wer nichts prüft, entdeckt auch nichts. Wer nichts entdeckt, der bleibt blind für den Rest seines Lebens. Deshalb ist es wichtig, zu prüfen, nachzudenken, der Sache nachzugehen. Skepsis, bisschen Unglaube und so weiter ist da, aber das muss überwunden werden. Diese Phase muss vorbei. Es ist eine Hinterfragen. Hinterfragen. Und Zweifel, möchte ich heute über Zweifel sprechen, was unsere Erlösung betrifft. Ist meine Schuld mir wirklich vergeben? Und es ist wichtig, dass du das weißt. Ist sie oder ist sie nicht? Oder bist du noch in Schulden, geistlich? Vielleicht bilde ich mir nur alles ein. Verstehst? Solche Phasen machen wir durch, dass wir denken, ich bilde mir alles ein, was hier in der Bibel steht, Zeichen und Wunder. Gut, ist Zufall oder was weiß ich, was da alles gewesen ist. Und wir finden so viele Gründe zum Zweifeln. Der Teufel versucht uns so viele Argumente beizubringen, dass wir manchmal wirklich unseren Glauben hinterfragen und am Leben schier verzweifeln. Wir haben ja in der Bibel einen Psalmisten und dieser Asaf. Und als ich die Gottlosen sah, als ich beobachtete, wie geht es ihnen so gut, dann habe ich an mich selbst gezweifelt, sagt er. Bin ich richtig? Stehe ich richtig? Und er verzweifelte. Und Zweifel überwindet man erst, wenn man ins Heiligtum geht, zum Thron Gottes geht, mit dem lieben Gott spricht und so weiter. Nicht, wenn man mit sich selbst unterhält oder mit den Problemen sich unterhält oder mit dem Teufel womöglich noch. Der Teufel versucht, immer einen in Zweifel zu ziehen, in Skepsis zu ziehen, bis ich ging ins Heiligtum. Und da merkte ich, die Gottlosen sind wie Spreu. Die sind mal da und dann sind sie wieder weg. So, Zweifeln an der Gnade Gottes. Viele fangen gut an und dann, ist das wirklich wahr? Hat mich Jesus wirklich angenommen? Bin ich wirklich gerettet? Bin ich wirklich sein Kind? Warum geht es mir so schlecht? Verstehst? Gerade da beginnt der Zweifel, wie Johannes der Täufer. Sitzt im Knast. Bist es du oder sollen wir auf jemand anderes warten? Und was sagt Jesus als Antwort? Was gibt er in Antwort? Guckt, was sagt dem Johannes? Erzählt, was ihr seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Taube hören. Erzählt, was da passiert. Menschen, die messianische Zeit ist angebrochen. Bei dir vielleicht nicht, aber bei draußen. Und du sitzt im Gefängnis. Du hast es angekündigt. Du hast den Weg vorbereitet. Und guck mal, die werden jetzt gläubig. Manchmal müssen wir nur zuschauen und einfach ja beobachten, was da passiert. Und es muss nicht unbedingt bei mir alles passieren, was in der Bibel drin steht. Wir sollen auch froh sein und dankbar sein und anbeten und Gott loben und preisen, was bei den anderen passiert. Und dann, wenn du siehst, bei den anderen Gott segnet, ja gut, in Ordnung. Und Gott will manchmal, dass du von dir wegguckst, auf die anderen siehst. Da, lass sie sehen, guck mal, Blinde sehen, Taube hören, und Lahme gehen. Und sag es dem Johannes. Und der sitzt im Gefängnis und seine Hände sind gefesselt, gebunden vielleicht oder was auch immer ist. Er kann sich nicht äußern, wie er möchte. Sei froh und dankbar, dass bei anderen Gott wirkt, wenn er bei dir mal nicht wirkt. Und beobachte, was tut er bei anderen? Ist er wirklich dieser Messias? Viele zweifeln an sich selbst. Die sehen noch so viele Fehler an sich selbst, so viele Unzulänglichkeiten, so viel Mangel, so viele Defizite. Und dann fangen sie an zu grübeln. Bin ich Kind Gottes? Benimmt sich ein Kind Gottes so? Vor allem so, wenn niemand weiß. Also Dinge, die passieren in deinem Leben, wo mal der Gaul dir durchgegangen ist. Ich weiß nicht, ob du sowas kennst, aber sowas gibt es anscheinend. Verstehst du? Und dann sagst, ist, benimmt sich ein Kind Gottes so, dass er verzweifelt, alles hinschmeißt und wegläuft und wiederholt und wieder von vorne anfängt? Wir sind gerettet. Und ich sage dir die Wahrheit. Die Wahrheit ist, wir sind gerettet, auch wenn du nichts von deiner Rettung fühlst. Du bist aus dem Schlamassel rausgezogen, aus der Sünde, aus diesem Loch bist du errettet. Und das ist die Wahrheit. Auch wenn du noch nicht abgespritzt bist, verstehst? Und auch wenn du noch nach Gülle riechst, geistlich gesprochen. Weißt du, du bist noch aus dem Dreck rausgeholt worden, du bist noch nicht vollendet und vollkommen. Du hast das Ziel noch nicht erreicht. Es ist genauso, als wenn du aus dem Straßengraben geholt worden wärst, jetzt bist du im Krankenwagen, aber du bist noch nicht im Krankenhaus, du bist, wirst gerade eingebettet. Wurde gerade zubereitet, kriegst eine Infusion. Verstehst du? Du bist noch nicht geheilt. Noch nicht. Und du verstehst noch nicht alles. Du siehst noch nicht alles. Du überblickst noch nicht alles. Du liegst einfach und lässt mit dir machen, was die da mit dir machen. Jesaja 43, Vers 1. Hier sagt das Wort Gottes. Gott, und das solltest du für dich persönlich nehmen, für dich in deiner Zweifelei. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Amen. Fürchte dich nicht. Lass nichts dazwischen kommen. Und wir sollen so aufpassen. Zweifel kommt immer, sobald wir etwas erlauben, das zwischen mir und meinem Gott kommt. Zwischen mir und Gott. Und Gott sagt, fürchte dich nicht. Und er widerspricht dem Zweifel. Die Rettungstat Jesu Christi am Kreuz von Golgatha ist endgültig und ein für alle Mal, die wird nicht wiederholt. Die ist passiert, ist geschehen und ist für alle Ewigkeit besiegelt, ist rechtskräftig, gilt für alle Menschen, für alle Zeiten und ist vollkommen. Da braucht man keine Ergänzung mehr. Deshalb nimm das Opfer Jesus so an, wie es ist, ob du verstehst, ob du dabei warst oder nicht, ob du das Kreuz gesehen hast oder nicht, ob man das dir groß erklärt hat, wie und was. Wir singen ein Lied. Wer Jesus am Kreuze im Glauben erblickt, wird heil zu derselbigen Stund. Deshalb, Jesus wurde erhöht, schau einfach im Glauben, ob du alles verstehst oder nicht, ist vollkommen egal. Unsere Erlösung war ein Entschluss Gottes, nicht deine Entschluss, sondern ein Entschluss Gottes. Ich möchte dir die ganze Zweifelei, das Wort gibt's nicht, aber sowas sage ich jetzt, ich erfinde neue Worte, muss man ja immer wieder erfinden. So, lass die ganze Zweifelei. Verstehst du, es war Gottes Entschluss, dich zu retten, Jesus sterben zu lassen, für dich als Opfer. Und er braucht keine Ergänzung mehr. Es sei denn, du musst es nur annehmen und akzeptieren und sagen, danke Jesus, danke, was du für mich alles getan hast. Und dann als Erlöster weiterleben. Sei froh, dass du die Erlösung begriffen hast, dass du da kapiert hast. Die Erlösung Jesu, dass sein Werk war freiwillig und endgültig. Und er sagt, niemand nimmt mein Leben von mir. Ich gebe es freiwillig. Du hast nicht Jesus das Leben genommen. Und du hast Jesus auch nicht das Leben gekostet. Verstehst? Er hat es freiwillig gegeben, von sich aus. Und wir wurden von Jesus erkauft, ohne irgendwelche Vorleistung. Also, ich will gegen deine Zweifelei angehen. Und zwar radikal. Ohne deine Verdienste. Du bist erlöst, ohne irgendwie... Ja, ich habe so viel gebetet, ich habe geglaubt, ich habe Jesus im Glauben angenommen. Nein, du hättest gar nicht annehmen können, wenn er nicht das Werk schon vollbracht hätte. Das ist alles da, bedien dich. Unsere Erlösung steht und niemand muss verloren gehen. Die Tür zum Himmel hat er aufgestoßen, ein für alle Mal, und die ist offen. Soll ich euch was sagen? Der Herr Jesus ist dieser starke Held, dieser Simson. Weißt du, was der Simson gemacht hat von Hebron? Hat die Tür ausgehängt und 20 Kilometer weggetragen. Da gibt's kein Tor mehr. Du kannst jetzt in das Haus Gottes, du kannst in das Reich Gottes gehen. Da ist kein Tor, kein Portal mehr. Da steht kein Engel mit dem feurigen Schwert. Da steht Jesus und sagt, kommt her, ihr mühseligen, unbeladenen, ich will euch erquicken. Da steht nur der Herr Jesus und ruft dich. Komm, nimm die Gnade an. Jeder kann begnadigt werden. Und die Gnade ist für jeden da. Da ist kein Tor mehr. Da sind nur noch die Tore, aber nicht mehr ein Tor. Aber der Zweifel ist da. Und wir fangen an zu zweifeln. Und Zweifeln ist eine Anfrage. Vielleicht, habe ich wirklich das Heil angenommen? Vielleicht solltest du dich in Frage stellen. Habe ich wirklich ernst gemacht? Mache ich überhaupt ernst? Ist es mir ernst überhaupt? Habe ich das begriffen? Und bin ich mir hundertprozentig gewiss der Sache? Bin ich überzeugt? Und wie überzeugt man sich? Ich werde nie vergessen, wir mussten, wahrscheinlich hat der Lehrer uns beim Rauchen erwischt. Und dann mussten wir Strafarbeit schreiben, 100 Mal mussten wir schreiben, Alkohol und Nikotin ist das Teufelsmedizin, und das 100 Mal. Bis im Schlaf. Am Schluss haben wir nur noch im Schlaf geschrieben. Alkohol und Nikotin ist des Teufels Medizin. Und das war eine Überzeugungsarbeit. So sind wir überzeugt worden als Buben und Burschen. Immer wieder sich vorsagen, immer wieder sich vorbeten, immer wieder proklamieren, immer wieder lesen, die Bibelstelle auswendig lernen. Nicht nur 100-mal, vielleicht 1000-mal. Bis es ins Fleisch und Blut übergeht, bis du es anfängst zu träumen. Wir haben sogar nachts geträumt. Alkohol und Nikotin ist des Teufels Medizin. Da haben wir schon gesehen, den Apotheker, der die Medikamente verteilt. So, wir zweifeln, wir sollten an uns selber zweifeln. Bin ich von meiner Erlösung überzeugt? Ist bei mir alles soweit in Ordnung, dass die Erlösung greifen kann? Oder strampel ich mich, wehre ich noch gegen die Erlösung, gegen das Erlösungswerk des Heiligen Geistes? Nicht nur Jesus erlöst uns, sondern der Heilige Geist erlöst uns auch, ihr Lieben. Der macht die Hauptarbeit. Der tröstet uns, der steht uns bei, der verklärt uns Jesus, der sagt, Johannes, das müsste auch noch weg. Und das wäre auch schön, wenn du das aufgeben würdest. Er zwingt uns nicht, aber er motiviert uns. Er manipuliert uns nicht, aber er motiviert uns, ihr Lieben. Hast du alles so gemacht, wie die Bibel sagt? Bist du schriftgemäß? Und wenn du schriftgemäß bist, kannst du hundertprozentig sicher sein, ich habe die Bedienungsanleitung genau befolgt. Und dann klappt es. Das ist, wie man mit Zweifel fertig wird. In 1. Johannes 1, Vers 9 heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit, wenn wir unsere Sünden bekennen. Hast du Jesus deine Sünden bekannt? Oder hast du nur gesagt, ich will dir nachfolgen? Ich glaube, es ist ganz arg wichtig, dass du die schwerwiegenden Sünden in deinem Leben Jesus bekennst. Ganz bewusst. Und dann wirst du auch die Sünde los. Denn der Teufel hat immer Angst, öffentlich blamiert zu werden. Bekenne deine Sünden. Also, wenn wir unsere Sünden bekennen, auch bei der Krankheit gilt es. Es ist auch wichtig. Jakobus Kapitel 5. Da heißt es, ist jemand krank, der rufe die Ältesten. Aber das nützt alles nichts. Und er soll sich erstmal Sünden bekennen. Denn vielfach ist die Krankheit Ursache von Sünde. Und dann soll er mit Öl gesalbt werden. Und dann soll man ihm die Hände auflegen. Und dann soll man den Namen des Herrn über ihn anrufen. Aber zuerst kommt das Sündenbekenntnis. Oder, wenn du die Bedingungen Gottes erfüllt hast, hast du den Segen Gottes. Wie heißt es in 1. Johannes Kapitel 1, Vers 12? Wie viele ihn aber aufnahmen? Das heißt, mit nach Hause nahmen, mit in ihrem Leben integriert haben, sich mit Jesus identifizieren. Wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Die sind's nicht, aber die werden, Stück für Stück, jeden Tag neu. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Wie viele ihn aufnahmen? Hast du Jesus wirklich aufgenommen? Ist er dein Partner? Bist du mit ihm nicht nur verlobt, sondern verheiratet, vermählt, verschmolzen? Bist du eins mit Jesus in allen Dingen? Wer Jesus aufnahm, wer an Jesus wirklich glaubt und Jesus akzeptiert, er ist der Sohn Gottes, er ist der Höchste, der Allerhöchste. Wer Jesus also den Sohn Gottes anerkennt, ihn akzeptiert, bestätigt und ihn ehrt und würdigt, Jesus, der ist wiedergeboren. Und da fängt es an. Und da musst du nicht mehr zweifeln. Ich habe alles getan, was gesagt wurde, was die Schrift sagt, was die Schrift verlangt. Da ist kein Jude mehr, da ist kein Grieche mehr, da ist kein Mann mehr, da ist keine Frau mehr. Sie sind alles Kinder Gottes. Und jetzt bist du Kind Gottes. Und sind wir in Christus. Weißt du, wenn du dann mit Jesus lebst und an Jesus denkst von morgens früh, dein erster Gedanke Jesus oder dein letzter Gedanke am Tag Jesus. Weißt du, wenn du mit Jesus verbunden bist und ständig, wenn du eine Entscheidung treffen musst und fragst Jesus, was würdest du tun? Dann wirst du geführt und geleitet von Jesus. Da brauchst du nicht so einen Strick, so wie ein Hampelmann, der geführt wird und dann immer bewegt wird. Nein, du wirst von Jesus geführt, wenn du fragst, Jesus, was würdest du tun? Wer Jesus aufgenommen hat, der hat Gott aufgenommen, der hat Gott akzeptiert, den Heiligen Geist akzeptiert, das Wort Gottes akzeptiert, die Gebote Gottes akzeptiert. Weißt du, das ganze Paket, denn in Jesus ist alles eingeschlossen. Denk nur an Jesus, buchstabier diese Namen und du bist gerettet. Die Bibel sagt, wer den Namen des Herrn anruft, Apostelgeschichte 2, Vers 21, wer den Namen des Herrn anruft, der wird errettet. Und da passiert was. Du musst nur J-E-S-U-S. Und schon ist passiert. Jesus. So, Jesus rettet jeden, der ihn um Hilfe anruft. Römer Kapitel 10, Vers 10. So wirst du deinen Zweifel los, die ganze Zweifelei. Denn wenn man von Herzen glaubt, wird man gerecht. Und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Also es reicht nicht nur, ich glaube mit meinem Herzen, Halleluja, Lob und Dank. Nein, du musst mit deinem Munde bekennen, öffentlich. Hör mal, Schwester, ich glaube auch an Jesus. Ich liebe auch Jesus. Ich folge auch Jesus nach. Wir müssen ein Bekenntnis ablegen. Draußen, weißt du, es ist egal, wem du das ablegst. Ob du in der Gemeinde das tust oder draußen auf der Straße. Wir sollen uns zu Jesus bekennen. Und Jesus sagt, wer mich vor den Menschen bekennt, den will ich bekennen auch vor meinem himmlischen Vater und vor den Engeln und vor seinen Engeln. Und dann heißt es hier weiter, Römer Kapitel 10. Denn die Schrift sagt, Jesaja hier 28, 12, 16, wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Und es ist kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Es ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Du musst nur anrufen und ihn proklamieren. Wer mich bekennt vor den Menschen, vielleicht bist du stumm. Auch der Stumme kann Jesus bekennen. Da muss ich nur ein Schild malen und damit die Müllerstraße rauf und runter laufen. Verstehst? Und dann ist auch schon passiert. Jesus, wer mich bekennt, auch der Stumme, kann das tun. Joel Kapitel 3, Vers 5, denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Das ist schon alttestamentlich. Und deshalb im Neuen Testament funktioniert das recht. Du musst nicht die Erlösung verdienen, du musst nur den Herrn anrufen und den Herrn bekennen. Und das wird nicht schwer. So, willst du ihn nachfolgen? Ja, ich will ihm nachfolgen. Schon in der Taufe. Die Taufe ist das erste große Bekenntnis zum Herrn. Ein öffentliches Bekenntnis. Ich lasse mich beerdigen mit Jesus. Ich lasse mich kreuzigen mit Jesus. Ich bin bereit, einfach mich begraben lassen. Und ich stehe mit ihm zum neuen Leben auf. Das ist das erste große Bekenntnis. Die Taufe. Und dann musst du nicht mehr groß predigen und groß erzählen. Deine Taufe ist ein Zeugnis für sich selbst. Die Taufe ist ein Politikum. Da drehen sich die Toten im Grab um. Verstehst du? Da ärgert sich die Hölle. Die ärgern sich nicht, wenn das Baby getauft wird. Aber wenn ein erwachsener Mensch sich ins Wasser begibt und sich taufen lässt, da ist die Hölle los. So, wie überwinde ich Zweifel? Du musst nicht irgendwelche Werkgerechtigkeit vollbringen. Wenn ich das tue und das tue und das tue, dann werde ich gerettet. Nein, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein ganzes Haus gerettet. Leb richtig mit Jesus. Du musst jetzt nicht auch den Kindern missionieren. Eigentlich soll es aufgeben, deine Familie zu missionieren. Deine Familie wird sich nicht durch dich bekehren. Wenn sich deine Familie sich bekehrt, ist durch andere. Denn die kennen dich zu persönlich. Die wissen deine Schwächen. Die wissen, dass du nicht immer korrekt bist. Und dass du nicht immer wahrhaftig bist. Und dass du nicht immer heilig bist. Und dass du nicht immer liebevoll bist. Weißt du, die wissen, die sehen, dass manchmal, dass du noch im Fleisch und Blut bist. Aber die anderen kommen und die bezeugen. Und immer wieder, durch andere werden wir gerettet. Durch andere werden wir gesegnet. Durch andere werden unsere Häuser gerettet. Glaube an den Herrn Jesus. Du musst nur an den Herrn Jesus glauben. Und das Übrige macht der Heilige Geist dann. So, wer bringt dich in Zweifel? Weil zur Zeit des Paulus, der ersten Christen und so weiter, das waren die Pharisäer und die Juden. Die haben überall in den frischen Gemeinden, die haben sie unterwandert. Ihr müsst euch beschneiden lassen. Ihr müsst den Sabbat halten. Ihr dürft das und das nicht essen. Ihr dürft mit denen und denen nicht Kontakt haben. Weißt du, dann seid ihr erlöst. Lies mal den Korintherbrief. Du kannst unsere Bibelschule nehmen, da habe ich extra das Thema aufgearbeitet. Gerade diese herumwandernden Juden haben Paulus immer wieder Ärger bereitet und Aufruhr verursacht und Zweifel verursacht. Ja, weißt du, die sind ja aus dem Alten Testament, die kommen aus dem Wort Gottes. Die Juden, die müssen ja doch Gott kennen. Verstehst du? Nein, die haben Jesus verpasst. Verstehst du? Die haben Jesus verpasst. Und die wollen die Leute zurückholen zum Alten Testament. Und die haben Schwierigkeiten bereitet. Und die machen heute noch den Christen Schwierigkeiten. Judaismus. Ja, nicht die Menschen, das Volk. Nein, die Religion ist das, was die Leute krank macht. Lies Apostelgeschichte 9, Vers 23. Paulus, kaum gläubig. Nach mehreren Tagen aber hielten die Juden einen Rat und beschlossen, ihn zu töten. Verstehst du? Das sind es, die die Menschen aushöhlen, unterwandern, verunsichern. Ja, soll man Sabbat halten? Soll man das nicht tun? Soll man sich beschneiden lassen? Soll man sich nicht beschneiden lassen? Ist das, weißt du, wir haben manchmal so viele Bibelstellen über Sabbat, aber wir müssen es nicht, denn Jesus Christus ist am ersten Tag der Woche auferstanden. Das war Sonntag. Den ersten Tag der Woche. Egal, das ist nicht mein Thema heute. Aber weißt du, da kommen sie, ja, es steht in der Bibel, das Alte Testament, da ist sogar ein Gebot. Du sollst den Feiertag heiligen, steht nicht Sabbat, den Feiertag heiligen. Apostelgeschichte 13, Vers 45. Als aber die Juden die Menge sahen, wurden sie neidisch und widersprachen dem, was Paulus sagte, und lästerten. Du siehst, immer wieder, nicht die Heiden. Weißt du, die Ungläubigen, denen ist alles egal, was du machst. Aber die Religiösen, die Pharisäer, die lästerten und widersprachen. Das ist nicht so, nein, das Messias, der muss eigentlich nicht aus Galiläa kommen, der muss aus Judäa kommen, aus Bethlehem. Aber Jesus war alles das. Das war alles nur, die haben nicht durchgeblickt. Apostelgeschichte 14, Vers 19. Es kamen aber von Antiochia und Ikonien Juden dorthin und überredeten das Volk und steinigten Paulus und schleiften ihn zur Stadt hinaus und meinten, er wäre schon gestorben. Wieder das gleiche Volk, wieder diese Religiösen. Apostelgeschichte 17, Vers 5. Aber die Juden eiferten sich und holten sich einige üble Männer von dem Pöbelvolk, von dem Gesindel, von der Straße, rotteten zusammen und richteten eine Aufruhr in der Stadt und zogen von dem Haus des Jasons und suchten sie und führten sie dann zum Gerichtshof. Du siehst also, der Widerstand kommt, deine Zweifel kommen nicht von den Heiden. Den Heiden ist alles egal, was du machst oder nicht machst. Auch von den Religiösen. Es steht geschrieben. Vom Teufel kommt es. Es steht geschrieben, Bruder, Schwester. In Apostelgeschichte 13, Vers 6 und folgende Verse, da ist ein Elimas, ein findiger Name. Elimas war ein Fanatiker, jüdischer Fanatiker. Zauberer war er, eigentlich heißt es in der Bibel. Elia und Moses, also ein misch zusammengesetzter Name. Elimas, Elia und Moses, also super religiös. Apostelgeschichte 13, Vers 6. Als sie die ganze Insel bereisten, nach Paphos kamen, durchzogen und so weiter, trafen sie einen Zauberer mit dem falschen oder einen falschen Propheten, einen Juden, der hieß Bar-Jesus sogar, Sohn Jesu, Bar-Jesus. Der war bei dem Statthalter Sergius Paulus, einem verständigen Mann, und dieser rief Barnabas und Saulus zu sich und begehrte, das Wort Gottes zu hören. Und da widerstand ihnen der Zauberer Elimas, denn so wird sein Name übersetzt, und versuchte den Statthalter vom Glauben abzuhalten. Glaubt doch denen nicht, den Burschen da. Glaubt doch das nicht. Ich bin Jude. Ich weiß. Elimas, ich habe so schöne Namen. Elia, Moses. Ich eifere für den allmächtigen Gott, für den Gott Israels. Verstehst? Du weißt ja die Geschichte. Lies mal weiter, was da passiert ist. Der sollte eine Zeit lang blind bleiben. Das versucht ihn vom Glauben abzuhalten. Die Juden, diese Religiösen, diese Pharisäer, diese Religiösen, die haben versucht, die Christen zu verwirren. Deine Zweifel kommen von Halberlösten, nicht ganz Erlösten, halberlösten Menschen, die ein Fragezeichen machen hinter allem. Ich lese weiter, Apostelgeschichte 17. Die ganze Apostelgeschichte ist voll von diesen Sachen, wo Zweifel verursacht wird. Als Apostelgeschichte 17, Vers 13, als aber die Juden von Thessalonik erfuhren, verstehst, die haben gleich Ticket gekauft und gleich losgefahren, erfuhren, dass auch in Berea das Wort Gottes von Paulus verkündigt wurde, kamen sie und erregten Unruhe und verwirrten auch dort das Volk. Die kommen auch zu uns. Verstehst du? Und die verwirren die Gläubigen, verunsichern die Gläubigen, werben die Ungläubigen ab und sagen, glaub doch nicht alles, was dir da sagt. Du musst dich selber überzeugen, ist es wahr oder nicht. Und die in Berea, weißt du, die Leute in Berea waren schlau. Die haben dem Zweifler es gar ausgemacht. Sie prüften, ob es sich so verhält. Sie prüften am Wort Gottes nicht, was die Juden da schwätzten und erzählten und ihnen und vormachten. Nein, sie prüften, verhält sich das mit dem Wort Gottes? Deckt sich das mit dem Wort Gottes? Stimmt das mit dem Wort Gottes überein? Und du kannst auch ein Edler werden, ein reifer Christ. Prüfe, verhält sich das? Stimmt das mit der Bibel überein? Nicht mit dem, was die da sagen, sondern stimmt das mit der Bibel überein? Die haben sogar den Petrus zugesetzt, die Juden. Verstehst du? Die haben sogar Petrus zugesetzt. Der Mann kam, da steht sogar in der Bibel, dass er ein Heuchler geworden ist, sogar durch die Juden. Lies mal Apostelgeschichte 11, Vers 3. Da sprachen sie, du bist zu Männern gegangen, die nicht Juden sind, zum Cornelius, im Haus des Cornelius, sind, und hast mit ihnen gegessen. Verstehst du? Du hast Sünde begangen. Du bist zu den Heiden gegangen. Aber dieser Cornelius war ein gottesfürchtiger Mann, der hat sogar Engelbesuche gehabt. Und der Engel hat dann gebetet und gefastet. Und der Engel hat ihm gesagt, was er tun sollte. Er sollte den Petrus holen. Aber du bist zu diesen Männern gegangen. Das sind schmutzige Leute. Schweine. Verstehst du so? Du bist zu denen gegangen. Und Petrus hat sogar geheuchelt. Lies mal Galater Kapitel 2, Vers 12, Vers 12 und 13. Denn bevor einige von Jakobus kamen, das waren also nicht die orthodoxen Juden, sondern das waren die messianischen Juden. Und auch die messianischen Juden bringen Christen durcheinander, in aller Liebe. Die bringen die Christen durcheinander. Dann feiern sie alten jüdische Feste, die überhaupt für uns gar nicht so bedeuten. Laubhüttenfest. Ich bin nicht aus Ägypten rausgezogen, ich bin aus der Sünde rausgezogen. Nur nebenbei. Galater Kapitel 2, Vers 12. Denn bevor einige von der Jakobus-Sekte oder Gruppe kamen, das sind also gläubige Menschen, die an Jesus geglaubt haben, aber die noch im Alten Testament lebten. Und so weiter kamen, aß er mit den Heiden, und als sie aber kamen, zog sich Petrus zurück und sonderte sich ab, weil er sich vor dem Judentum fürchtete. Er fürchtete sich vor diesen messianischen Juden. Was? Du isst mit den Heiden da? Und mit ihm heuchelten auch die anderen Juden, anderen Gläubigen. So dass selbst Barnabas, der mit Paulus als Missionar ging, verführt wurde und mit ihnen heuchelte. Du siehst, wie wird man Heuchler? Halt dich an Juden und du wirst zum Heuchler. Halt dich an Religiöse und du wirst zum Heuchler. Halt dich an so Scheinheilige und du wirst zum Heuchler. In aller Liebe. Aus Angst vor den Juden hat Petrus geheuchelt. Er hat zum zweiten Mal den Herrn Jesus verraten. Ist das nicht schlimm? Weißt du, der Herr hat ihn so wunderbar geführt. Und so weiter. Das war die Führung Gottes. Und er verleugnete die Führung Gottes, dass der Herr es war, der ihn dorthin gebracht hat. Und nicht sein Fleisch. Er wäre von sich aus nie dorthin gegangen. Aber der Herr und der Heilige Geist haben ihn überzeugt. Und du siehst, gerade diese Religiösen verursachen, dass du sogar gegen die Führung des Heiligen Geistes bist. Und plötzlich gehst du nicht mehr den Weg Gottes, sondern den Weg des Alten Testamentes, des Judaismus. Petrus wurde verunsichert, handelte gegen sein Gewissen. Überwinde deine Zweifel, das ist meine Botschaft hier. Deshalb trenn dich von Leuten, von denen du weißt und herausgefunden hast, wir sind im Neuen Testament, im Neuen Bund. Wir sind im Evangelium, wir sind unter der Gnade, nicht mehr unter dem Gesetz. Ja, verstehst du, wir sind nicht mehr unter der Leistungsreligion. Du musst dich entschieden von dieser Pharisäerreligion trennen. Pharisäer und ihren Nachfolger einfach in Ruhe lassen. Die bringen nur Angst und Zweifel und Verunsicherung. Sie reden dir den Teufel ein. Ja, das darfst du nicht machen. Und du glaubst, das sind die Echten. Und du solltest nicht sitzen, wo die Spötter sitzen, heißt es in der Bibel. Was sagt die Bibel dazu, zu dieser ganzen Geschichte? Die hatten mal das Wort Gottes, die hatten mal die Offenbarung, die hatten mal die Wahrheit. Aber Gott wollte mit ihnen weitergehen und die sind nicht mehr weitergegangen. Jerusalem, Jerusalem, wie oft wollte ich dich versammeln und du hast nicht gewollt. Du tötest die Propheten, die zu dir gesandt worden sind. Apostelgeschichte 13, Vers 46. Paulus und Barnabas aber sprachen frei und offen und wir müssen auch frei und offen sprechen. Euch musste zuerst das Evangelium, das Wort Gottes gesagt werden. Da ihr aber es von euch stoßt und haltet euch selbst für nicht für würdig, das ewige Leben sehe, und nun wenden wir uns zu den Heiden. Und da war eine große Freude bei den Heiden, als sie das hörten. Nun wenden wir uns euch zu. Denen musste zuerst das Wort Gottes verkündigt, ohne Zweifel. Und Gott wollte Geschichte machen mit Israel. Gott wollte. Aber sie haben es nicht angenommen. So, Gott geht weiter. Ob einer das will oder nicht, ob einer das glaubt oder nicht. Und du solltest aufpassen, wenn du dich in Sicherheit bringen willst, deine Seele retten willst und dich nicht in Zweifel bringen. Bleib im Neuen Testament. Bevor du das Neue Testament nicht richtig begreifst, solltest du das Alte Testament gar nicht lesen. In aller Liebe. Weißt du, das sind so Dinge. Das darf man nicht, 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 das darf man nicht. Verstehst? Zuerst das Neue Testament ist für uns bindend. Das ist die Gnade und das Evangelium. Und solange du die Gnade und das Evangelium nicht richtig erfasst hast, wirst du verführt vor diesem Volk. Da kommen Zweifel. Weißt du, selbst wenn du denen gar nicht nachläufst, du hörst nur, denk nur das Bild, was Jesus erzählt hat vom Zöllner im Tempel und dem Pharisäer. Da hörst du, wie der betet: Gott, ich danke dir, dass ich jeden Tag beten darf und 18er Gebet runterleihe und draufleihe und was weiß ich alles, dass ich Sabbat halte, dass ich nicht so bin wie der da hinten. Verstehst du? Und als er das hörte, hat er Komplexe bekommen, der arme Mensch. Weißt du, was er dann gebetet hat? Der hat er kapiert. Weißt du, manchmal musst du die Pharisäer angucken, damit du dich bekehrst. Oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Da kam sie ganz schlecht vor, als er den Pharisäer hörte. Und du kommst dir auch ganz schlecht, wenn du die Alttestamentler hörst und sie siehst, was die da alles erzählen. Die ganzen Sekten und Irrlehren, die basieren größtenteils auf dem Alten Testament. Aber im Neuen Testament ist alles drin, was du brauchst. Und erlebt das zuerst mal richtig und dann kannst du das Alte Testament nehmen, und um das Neue richtig zu verstehen, zu begründen. Aber niemand flickt es. Niemand flickt. Jesus sagte, die ganze fromme Flickerei, die ist für die Katz. Neuer Wein gehört in neue Schläuche. Und wenn das nicht ist, zerreißt die Schläuche der neue Wein, der neue Saft. So. Wenn du dich mit Pharisäern abgibst, mit Heuchlern abgibst, gesetzlichen Leuten abgibst, mit Scheinheiligen abgibst, mit bigottischen Menschen abgibst, wirst du selbst unnatürlich und verkorkst. Weißt du, niemand kann das Gesetz halten, das ist Wort Gottes. Jakobus selber sagt in Kapitel 2, Vers 10, denn wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt an einem einzigen Gesetz, der ist des Ganzen schuldig. Kann doch kein Mensch. Deshalb, wir sind nicht mehr unter dem Gesetz, sondern wir sind unter der Gnade. Aber da kommen die ganzen Zweifel. Leute werden unter das Gesetz gebracht. Du bist nicht so angezogen, wie Heilige angezogen sind. Du hast einen Ohrring. Du hast einen Nasenring. Oder was weiß ich, was du hast. Verstehst du? Und dann wirst du schon kritisiert. So empfängt man nicht. Ich weiß das. Ich weiß, wie die religiösen Menschen sind. Ich predige in Rumänien und mache eine Jugendveranstaltung nachmittags, Samstagnachmittag. Und dann habe ich gefragt, ihr jungen Leute, was ist euer Thema? Was bewegt euch? Wir möchten den Heiligen Geist bekommen. Und wir beten und wir fasten und wir wollen den Heiligen Geist bekommen. Und dann mache ich Altarruf. Nach der Predigt habe ich ein paar Worte gesagt über den Heiligen Geist. Du, und dann kommen ein paar Jugendliche nach vorne, die den Heiligen Geist wollen. Und da kommen zwei Schwestern in Jeanshosen. Dann steht doch irgendjemand raus: Du kannst hier nicht vorne stehen. Du kriegst nicht den Heiligen Geist. Und hat die hinsetzen lassen. Habe ich gesagt: Lass die Schwester. Gott sieht nicht auf das Äußere. Gott sieht auf das Herz an. Weißt du? Und das Erstaunliche war: Die zwei haben den Heiligen Geist bekommen und die anderen keins. Die haben in Zungen gebetet. Die waren weg. Die haben abgehoben. Aber die anderen, die so fromm aussahen, niemand kriegt den Heiligen Geist, wenn er fromm aussieht und religiös aussieht. Verstehst? Wer an einem fehlt, an einem Gesetz fehlt, der kann das ganze Gesetz komplett halten. Und es gibt nicht einmal, der Paulus war perfekt, nicht einmal der reiche Jüngling. Ich halte die Gebote schon von Jugend an. Und dann sagt der Herr Jesus und guckt ins Herz: Verkaufe alles, was du hast und komm und folge mir nach. Und er geht traurig davon. Auch da, da hat er sich am ersten Gebot versündigt. Du sollst keine anderen Götter haben neben Gott. Sein Geld, sein Vermögen, das war sein Götze. Verstehst du? Ich halte die Gebote von Jugend an. Gut, du erst Vater und Mutter. Da hat er ihn gefragt, ob du das machst. Aber er war Götzendiener und geht traurig davon. Komm, diese Leute, die Gesetze halten wollen, die brechen am laufenden Band die Gesetze Gottes. Du kannst die Gebote Gottes nicht halten, es sei denn, du hast den Heiligen Geist und die Liebe zu Gott. Die Liebe zu Gott. Wir sind im Neuen Testament, wir sind unter der Gnade. Kolosser Kapitel 1, Vers 12. Überwinde deine Zweifel, das ist mein Thema. Und hier schreibt Paulus: Dank dem Vater, der uns fähig gemacht hat und hat uns Anteil gegeben am Erbe der Heiligen im Licht. Dank dem Vater. Das ist, was wir müssen. Nicht irgendwas extra leisten, sondern oder extra bezahlen oder noch was nachzahlen. Nein, dank dem Vater, dass er uns würdig gemacht hat, dass er uns reingenommen hat, dass er uns eingeladen hat, Kinder Gottes zu sein. Jesus hat für dich und mich alles bezahlt. Amen. Die Rechnung ist bezahlt und Gott will nicht, dass wir zweimal was zahlen. Es reicht schon einmal. Das kostet sehr viel. So, Jesus hat alles bezahlt. Jetzt können wir für Gott leben. Jetzt können wir gesegnet werden. Jetzt haben wir Anteil an Gott. Wie heißt es hier? Zu dem Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Durch Jesus sind wir alles, was Gott von uns haben wollte. Er ist das Gesetzeserfüllung. Er hat den ganzen Fluch des Gesetzes auf sich geladen. Er hing am Fluchholz. Gott hat dich gewollt. Und so wie du bist, ohne dass du was dazu tust. Es war in London. Da ist ein Künstler, geht durch die Straßen und sucht sich ein Modell. Wen könnte ich malen? Und da sieht er einen Penner, verkommen, verschmutzt, verdreckt, so wie er war. Und dann sagte mein Herr, ich möchte Sie malen. Könnten hier meine Visitenkarte, kommen Sie bei mir dann und dann vorbei. Und weißt du, was dann passiert ist? Dann kommt tatsächlich dieser Mensch und geht im Leihhaus, leiht sich einen Frack, einen Zylinder, eine Schleife. Und dann kommt und sagt, was wollen Sie von mir? Ja, Sie haben mich eingeladen, Sie wollen mich malen. Aber er sagt, nicht so, so wie Sie damals auf der Gosse waren. So will ich Sie malen. Gott will dich natürlich haben und nicht in einem Leihanzug. So, du musst nur noch den Glauben jetzt ausleben, ohne etwas dazu tun. Wir sind errettet worden aus Gnaden. Und jetzt mach aus deinem Christsein das Beste, das Optimalste aus deinem Christsein. Jetzt, du bist Kind Gottes und lebe jetzt mit Jesus. Tag für Tag, Stunde für Stunde, Schritt für Schritt. Was tat Abraham, als Gott ihn rief und ihn berief und er die Gnade Gottes erlebte? Und soll ich euch sagen, was Abraham tat? Nix. Er folgte nur Gott in das Land, das er ihm zeigen wird. Passt da? Und er blieb einmal stehen, 17 Jahre dort in Haran, bis sein Vater gestorben ist. Dann durchzog er das ganze Gebiet von oben bis runter. Als er an eine Hungersnot kam, ging er nach Ägypten. Was tat er? Nix. Gnade. Mose sagte den Kindern Israel, Gott segnet euch. Gott segnet euch, liebe Israeliten. Nicht, weil ihr jetzt so anständig seid, so nett und lieb. Gott segnet euch, weil er deine Väter geliebt hat. Deine Väter, Abraham, Moses und Isaac und so weiter. Und Jakob, deine Väter, wegen deinen Vätern. Und es war das Ereignis seiner Liebe, dass er sie liebte, wegen ihren Vätern. Vom David heißt es immer wieder so schön. Ich finde es ganz toll. Weißt du, wir haben Könige, die taugen nichts. Der größte Mist, was dort auf dem Thron Israel saßen. Der König Ahab, so der Volk der Isabel nach, oder dann andere Könige. Weißt du, eigentlich schon Salomo hat nichts mehr getaugt. Aber da steht immer wieder, um Davids Willen. Der Ahab, ein Jahrhunderte später, verstehst, eigentlich sollte vom Thron gejagt werden. Aber um Davids Willen, da bleibt einer übrig, immer. Um Davids Willen. Sogar als Jesus kam, um Davids Willen, da wird ewig einer auf dem Thron Davids sitzen. Um Davids Willen. Und ich sag euch, und ich sag dir die Wahrheit, dein Haus und du wirst gerettet, oder du bist gerettet worden, um irgendjemand in deiner Sippe, fernläufig oder irgendwelchen Gliedern, da war irgendjemand, deine Mutti, die ging jeden Tag zur Messe, vielleicht im Mittelalter, und wurde verbrannt als Hexe womöglich. Verstehst? Aber die ging zur Messe und hat gebetet, oh Gott, mich und mein ganzes Haus. Und du, dass du heute da bist, verdankst du um Davids Willen, um den Willen deiner Väter. Der Teufel will, dass du an der Liebe Gottes zweifelst, an der Treue Gottes und verzweifelst dabei. Er sagt dir, dass du zuerst mal die Liebe verdienen musst. Die Liebe kannst du nicht verdienen. Du kannst schuften, so viel du willst. Weißt du, der Heilige Geist ist in eure Herzen ausgegossen und durch den Heiligen Geist ist Liebe in unser Herz gekommen, ohne Verdienst. Um Jesu Willen. Und deshalb, wir werden gesegnet, nicht nur um Davids Willen, heute werden wir gesegnet um Jesu Willen. Um Jesu Willen. Deshalb, alles, was ihr bittet, wird in meinem Namen. Um Jesu Willen. Er heilt dich nicht, weil du würdig bist und er weiß, Gott hat Mitleid und Erbarmen mit dir. Er heilt dich nicht aus Mitleid und Erbarmen. Er heilt dich um Jesu Willen. Weil er dich lieb hat. Deshalb heilt er dich. Weil er gut mit dir meint. Er hat nicht Gedanken des Leides. Er führt und leitet uns, nicht weil wir so gläubig sind, sondern weil er uns liebt. Er bleibt bei uns Tag und Nacht, behütet und bewacht uns, nicht weil wir es verdient haben oder was Besonderes sind, blaues Blut in unseren Adern haben, adlig womöglich oder edel. Verstehst du? Nein, weil er uns liebt, Geschwister. Das ist das Geheimnis. Und deshalb, du bist hier, weil Gott dich liebt. Amen. Du bist hier, weil Gott dich liebt. Er versteht uns. Weißt du, egal was wir babbeln und was wir erzählen, ob wir in Sprachen beten oder nicht in Sprachen beten, in Sprachen singen oder nicht in Sprachen singen, vollkommen egal. Weißt du, nicht, er segnet uns nicht, weil wir so klug sind und so schön singen können. Verstehst du? Nein. Weißt du, er segnet uns, weil er uns lieb hat. Verstehst du, ist ein Sperling. Er hat uns lieb. Überwinde deine Zweifel. Und zwar durch die Liebe Gottes. Er liebt mich. Auch wenn ich Mist mache. Er liebt mich. Weißt du, mein Kind bleibt mein Kind, weil es mein Kind ist. Auch wenn es in der Grube gefallen ist und dreckig ist und nach Hause kommt und sich noch freut, wie dreckig er ist und noch so wie stolz ist. Guck mal, Mama, was ich gemacht habe. Ich habe Schweinestall ausgemistet. Gott sagt, ich werde dich lieben. Ich habe dich je und je geliebt. Das steht extra in der Bibel. Ich habe dich je und je geliebt. Gott liebt dich. Und jetzt pass auf, und ich möchte, dass du alle Zweifel beiseite lässt. Gott liebt dich, und egal was der Teufel über dich sagt, schreibt oder von dir hält. Gott liebt dich, auch wenn du nichts kannst. Wenn du gelähmt bist, ein Krüppel bist, einen Schlaganfall hast. Ich war so entsetzt, als ich Kohl jetzt neulich im Fernsehen gesehen habe, im Rollstuhl, dass er nicht mal richtig sprechen mehr kann. Verstehst du? Gott liebt den Menschen nicht, wie er gerade am Ende ist, sondern er sieht das ganze Leben. Und nicht nur einen Augenblick von einem Menschen, was er jetzt gerade ist, dass er seinen Mund verdreht und nicht mehr sprechen kann und nicht mehr schreiben kann und nicht mehr weiß, wie er heißt. Gott liebt den Menschen von Anfang bis zum Schluss. So, Gott liebt dich, auch wenn du nichts hast. Wenn du eine arme Kirchenmaus bist. Gott liebt dich. Wenn du nichts bist, kein Titel, kein Beruf, kaum gearbeitet, invalide bist, egal was du bist, Gott liebt dich. Und deshalb, bei Gott ist auch das unwerte Leben wertvoll. Das unwerte Leben ist wertvoll. Von wegen dieser ganzen Vergiftung, was wir in unserer Gesellschaft haben heutzutage. Wenn einer nur leistet, unser Wert wird nicht nach Geld bemessen. Gott sieht das Herz. Gott sieht das Herz. Gott liebt dich, auch wenn du nichts sagst und nicht sprechen kannst. Verstehst du? Gott liebt dich. Gott liebt dich, auch wenn du verstümmelt bist. Gott liebt dich, auch wenn du unvollkommen bist. Gott liebt dich, auch wenn du dich hundselend fühlst. Gott liebt dich. Und deshalb, jag den Zweifel zum Teufel. Der soll das nehmen. Das ist von ihm. Egal was passiert, du wirst von Gott trotzdem geliebt. Bist sein Kind. Und ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Nicht nur ab und zu mal oder gelegentlich, sondern für alle Zeit und Ewigkeit. Egal, wo du gesündigt hast, egal, wo du gefallen bist, egal, was dein Leben gewesen ist, egal, was du vermurkst hast, du bist ein Kind. Und sind wir Kinder, so sind wir auch Erben, Erben der Verheißung Gottes. In Epheser 3, Vers 15 heißt es, er, der Vater, ist über alles, was der Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Gott hat so Kinder, hat Kinder im Himmel und auf Erden. Also sind wir Kinder, Römer 8, Vers 17, so sind wir auch Erben, Gottes Erben und Miterben Jesu Christi. Wenn wir denn mit ihm leiden, werden wir auch mit ihm in Herrlichkeit erhoben werden. Weißt du, zu deinem himmlischen Erbe kannst du noch etwas beifügen. Wenn du mit Christus leidest, wirst du noch mit erhoben. Das ist also, was du tun kannst. Was nach der Erlösung passieren kann. Mitleiden mit Christus, für Christus. Wenn du noch irgendwie was Gutes tun willst und Jesus entschädigen möchtest. Herr, du hast so viel für mich getan, das tue ich nämlich. Und ich weiß, für meine Erlösung kann ich nichts tun. Werde ich auch nie kann ich gar nichts tun, egal was ich möchte. Aber ich kann etwas ihm zurückgeben von der Liebe, die er mir gegeben hat, dass er mich errettet hat. Ich kann sagen, Herr Jesus, ich möchte deinen Lohn groß machen. Ich möchte den Preis, den du bezahlt hast, noch vergrößern, noch was dazu tun. Ein paar Pfennige. Ne, Pfennige haben wir nicht. Was? Cent, wir haben Cent. Verstehst du, nur etwas dazu tun. Nur dann werden wir auch mit in zur Herrlichkeit erhoben. Wenn du hier für Jesus auf etwas verzichtest, verstehst du, nur aus Liebe, der hat uns den Himmel verlassen, der hat sich entäußert, ist niedrig geworden, hat sich ans Kreuz schlagen lassen. Verstehst du, ich verzichte auch, Herr Jesus, für dich, weil du für mich so viel getan hast. Graf Zinzendorf war in Louvre in Paris und das hat sein Leben geprägt, sein Leben verändert, als er kleiner Bub war. Dann steht er vor dem Gekreuzigten und fragt, Papa, wer ist das? Und dann sagt er, das ist der Herr Jesus, der für uns gestorben ist, 7-jähriger Junge. Und dann sagt er, Papa, was steht da unten? Das tat ich für dich, was tust du für mich? Das tat ich für dich, was tust du für mich? Das ist das Einzige, was wir zurückgeben können von uns. Und das sind die Schätze, die im Himmel nachher was zählen. So, du bist erlöst aus Gnaden. Und jetzt fang an, als Erlöster zu leben. Das tat ich für dich, was tust du für mich? Jetzt fange an, die Erlösung zu genießen. Fang an, überall zu sagen, ich bin erlöst, ich bin erlöst, ich bin erlöst, ich bin erlöst, ich bin erlöst. Kinder, ich bin erlöst. Verstehst du? Preise Gott. Genieße deine Erlösung und gebrauche deine Erlösung. Fang an, als Erlöster zu leben. Voltaire, glaube ich, war es, oder? Nietzsche, einer von diesen beiden ist es gewesen. Der hat gesagt, ich würde an Gott glauben, wenn ich sehen würde, dass die Christen Erlöster aussehen. Die Christen sehen gar nicht erlöst aus. Verstehst du? Als wenn sie Krebs, Magenkrebs hätten oder Verstopfung hätten. Verstehst du? Sie sehen gar nicht fröhlich aus. Wie sollen Erlöster aussehen? Ich bin erlöst. Welch Glück ist, erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Du bist erlöst. Jetzt bist du frei. Jetzt kannst du dein Leben gestalten zur Ehre Gottes. Aus deinem Leben das Optimalste machen. Durch Jesus bist du erlöst von deiner Vergangenheit. Von deiner alten Schuld. Weißt du, du musst Gott danken für die Vergebung der Sünden. Fang an, für die Vergebung der Sünden zu danken und dann wirst du nicht mehr an deine Sünden mehr erinnert werden. Danke. Nur der Teufel ist es, der dich erinnert, denn er hat dich zur Sünde verführt. Preise Gott. Du bist erlöst, du hast den Rücken frei. Jetzt geh weiter. Du musst nicht mehr für deine Sünden leiden, weil manche sagen, ja, ich muss das jetzt büßen, was ich früher getan habe. Wir büßen nicht mehr. Christus hat für uns gebüßt. Und jetzt machen wir sogar als Kranke, Gebrechliche. Vielleicht hast du dann deinen Arm verloren oder dein Bein verloren oder was immer auch gewesen sein mag. Aber jetzt fang mal mit einem Bein Gott zu dienen. Es geht. Hopf mal auf den Bein. Und wenn ich denke noch, die Paralympics, was die alles leisten. Verstehst du? Fang an, Gott zu dienen. Mach das Beste. Die sind manchmal besser wie mit zwei Beinen, zwei Händen. Und dann. Verstehst du? Ich habe neulich gehört, dass eine blinde Meisterin, Olympiasiegerin war im Pfeil- und Bogenschießen. Blinde, verstehst du? Du musst lernen, zusammenzuarbeiten mit dem Heiligen Geist. Verstehst du? Sie hat Kopfhörer und diese Person, diese Begleitperson sagt, wie sie ihren Pfeil und Bogen ausrichten muss, damit sie das Ziel trifft. Wir können vieles, wenn wir unter der Leitung und Salbung des Heiligen Geistes sind. Und diese ganzen Paralympics, verstehst du, da fährt einer neben ihnen und sagt, mach das so, links, rechts, geradeaus, bück dich, spring ab. Du musst immer das tun, was der Partner daneben sagt. Und unser Partner ist der Heilige Geist. So, überwinde deine Zweifel. Und es ist jetzt deine Aufgabe, Jesus ein Stück zurückgeben von der Liebe, die er dir gegeben hat, dass du ihn so liebst. Weißt du, Jesus möchte nichts anderes. Was fragt er denn Petrus? Petrus, stirb für mich. Nein, liebst du mich? Liebst du mich? Und es ist unsere Aufgabe, jetzt Gott sich hinzugeben, aus Dankbarkeit, aus Liebe zu ihm und zu sagen, Herr, ich liebe dich. Und selbst, wenn er dich das dritte Mal fragt, Petrus, liebst du mich? Dann musst du nicht viel sagen, Herr, du weißt alles. Das ist die Antwort des Petrus. Herr, du weißt alles. Ich muss dir nichts erzählen. Ich muss nicht sagen, Herr, denn er fragt, liebst du mich mehr als die anderen? Herr, du weißt alles. Das ist, was der Herr von uns erwartet, Liebe. Und Johannes 14, Vers 15 und 21. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote spielend halten. Liebt ihr mich, dann werdet ihr meine Gebote halten. Und wer meine Gebote hat und hält sie, der ist der, den ich liebe, den mein Vater liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Vorbei sind die Zweifel. Fang an, nur Gott zu lieben. Wenn du nach Hause kommst, musst du nicht große Gebete sprechen. Fang an, nur zu sagen, Jesus, ich liebe dich. Jesus, ich liebe dich. Das sind ganz kleine Gebete, fast Kindergebete, aber Gebete von Erlösten. Jesus, ich liebe dich. Bei Jesus geht es nur um die Liebe. Wer Jesus wirklich liebt, der glaubt an ihm, vertraut ihm, baut auf ihm, dient ihm, kämpft für ihn, leidet für ihn. Egal was, Liebe ist es. Wenn die Liebe nicht da ist, vergiss alles. Vergiss die ganze Frömmigkeit. Wer Jesus liebt, der zweifelt nicht mehr. Die stärkste Waffe, um Zweifel zu vertreiben, ist die Liebe zu Jesus. Nicht zu Gott, Gott kennst du sowieso nicht, kommst nicht so weit. Aber durch Jesus kommst du zum Vater. Und durch Jesus kommt der Heilige Geist zu dir. Und Jesus sagt, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster senden, den Heiligen Geist. Aber viele Leute beten um Heiligen Geist, aber nicht um Jesus. Viele beten nur Gott Vater. Aber du sollst Jesus, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist der Schlüssel. Wer Jesus liebt, der hat Frieden, egal was passiert. Und das ist die erste Liebe. Und dann resultiert alles andere. In 1. Johannes 4, Vers 18. Furcht oder auch Zweifel, Angst oder was auch immer sei, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet Strafe. Ihr habt nicht aufgepasst. Verstehst? Furcht. Wer aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Deshalb werde vollkommen in der Liebe Gottes, in der Liebe zu Jesus. Das ist die echte Liebe. Echte Liebe zweifelt nicht. Echte Liebe überwindet alle Einwände. Ich liebe ihn trotzdem. Auch wenn er mir nicht alle Wünsche erfüllt. Auch wenn er nicht alle meine Gebete erhört. Auch wenn er mir nicht sofort heilt oder mir hilft. Ich liebe ihn. Nicht wegen seiner Segnungen. Und Gott will nicht wegen seinen Vorteilen geliebt werden oder seine Tugenden, sondern er will geliebt werden, weil er Gott ist. Und die Liebe ist es, was dem Zweifel den Wind aus den Segeln nimmt. Und weißt du, wenn du in der Liebe bist, dann verzweifelst du nicht. Dann weißt, ich werde geliebt, der Vater liebt mich, auch wenn mal ein bisschen gezüchtigt werde. Ist okay, tut mir weh, aber ich liebe ihn. Ich liebe, denn er hat nicht Gedanken des Leides mit mir. Gott gibt dich nicht auf, er liebt dich, halt dich zu ihm, sei ihm fest verbunden, in der Liebe verbunden. Gott steht zu dir, und das hat er versprochen, um Jesu Willen, nicht wegen dir und wegen David und nicht wegen Moses und nicht wegen Abraham jetzt und nicht wegen den Patriarchen, wegen Jesus steht Gott zu dir. Er sieht dich und er kennt dich. Er weiß, ehe sie bitten, will ich antworten. Er weiß, wie du aussiehst. Weißt du, er weiß, dass du labil bist, dass du so verführbar bist, so manipulierbar bist. Verstehst du, er weiß das auch alles. Brauchst du ihm doch gar nichts erzählen. Er liebt dich so, wie du bist. Dass du feige bist, ängstlich, manchmal armselig, schüchtern. Psalm 103, Vers 14. Hör mal, wenn du es nicht glaubst, was ich dir sage. Psalm 103, Vers 14. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Was für ein Gebilde wir sind. Und er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Er weiß, was du bist. Gott wertet dich auf. Verstehst? Ich weiß, was du bist. Und er gibt dir das Urmenschliche zurück. Du bist Staub. Du musst dich nicht verbessern, verschönern, verkleiden, verstellen. Ich weiß, was für ein Gebilde du bist. Und er gibt dir Schönheit statt Asche. Und Freudenkleider statt Trauergewänder. Weißt du, lass Gott an dir arbeiten. Er vollbringt Taten, er ermutigt dich, er bringt dir Gaben, er entwickelt dich, er verändert dich, er ist es. Und merkst du nicht, dass er immer wieder gut mit dir meint? Du kommst immer wieder hoch, du kannst dich wieder freuen und wieder weitermachen, so wie ich damals. Weißt du, die Zeit ist vorbei gewesen, diese dunkle Wolke, die ist weitergezogen. Und ich kann mich wieder freuen und lachen und danken und predige wieder und sag weiter, Gott ist ein Gott der Liebe. Jesus hat uns seinen Frieden zurückgelassen. Meinen Frieden gebe ich. Also meine Sicherheit und meine Ruhe und meine Liebe. Und wir würden scheitern. Ihr weiß, was für ein Gebilde wir sind. Aber ich gebe euch Johannes 14, Vers 27. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt. Weißt du, in der Welt, da zweifelst du an der Treue der Menschen, sind die Menschen mir treu auch. Heutzutage ist Treue ein Fremdwort in unserer Gesellschaft. Verstehst? Und hier, meinen Frieden gebe ich euch. Zweifel nicht an der Treue Gottes, meinen Frieden. Weißt du, Jesus zweifelte nicht an seinen Vater. Er wusste, er hat mich gesandt, er hat mich hier auf diese Welt geschickt und er holt mich auch von dieser Welt wieder raus. Und du darfst auch eines wissen und nicht zweifeln, ich werde untergehen, ich werde sterben. Gott wird nicht zulassen, dass der Gerechte sein Grab bei den Ungerechten findet. Er holt dich raus, im letzten Moment. Und wenn du hier die Augen zumachst, wachst du in der Herrlichkeit auf. Meinen Frieden gebe ich dir. Und diesen inneren Frieden kannst du nur bei Jesus bekommen. Und er sagt dann weiter, fürcht euch nicht, ich bin's. Ich bin es. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Zweifle nicht an Gottes Treue und Liebe. Er ist immer bei uns gegenwärtig, ob du ihn fühlst oder nicht fühlst. Geh nicht nach deinem Gefühl, dein Gefühl täuscht dich. Manchmal fühlst du dich wunderbar. Da musst du nur Rosenduft in deiner Umgebung haben. Oh, wunderbar. Verstehst? Aber und wenn du Mist riechst und stinkt, verstehst, dann fühlst du dich nicht mehr wohl. Nein, du sollst nicht nach deinen Sinne gehen, nach deinen Empfindungen, nach dem, was du siehst und so weiter und hörst. Jesus sagt, alle Tage bin ich bei dir, auch in den stürmischen Tagen, den aufregenden Tagen, den unruhigen Tagen, den kritischen Tagen. Ich bin bei dir in diesen chaotischen Tagen, die du gerade durchmachst. Oder in diesen spannungsreichen Tagen, auch wenn die Wasserwogen über dich zusammenschlagen, Psalm 42, Vers 8. Oh, eine Welle nach der anderen geht über deinen Kopf vorbei. Ich bin bei dir alle Tage. Auch wenn es drunter und drüber geht, ist das, Gott liebt uns, verstehst du? Und du musst nicht zweifeln, ist Gott bei mir? Er ist es, weil er es gesagt hat. Und Gott kann nicht lügen. Und das ist das Einzige, was Gott nicht kann. Er kann nicht lügen. Zweifle nicht an der Treue Gottes. 5. Mose 7, Vers 9, da heißt es, Gott ist treu und er hält den Bund bis ins tausendste Glied. So viele Menschen hat es noch gar nicht gegeben. Bis ins tausendste Glied. Verstehst du? Gott hält seine Versprechungen. Und er hält sich an sein Wort. Das, was er versprochen hat, hält er. Und die Gnade Gottes. Und die Gnade Gottes ist es, was uns hält. 5. Mose 7. Die Gnade Gottes hält uns. Die Treue Gottes hält uns. Seine Versprechen. Und seine Gebote regeln unser Leben. Er bestimmt die ewigen Gesetze. Die sind unumstößlich. Die, so wie die Schwerkraft. Das bleibt alle Tage, alle Zeit. Und die Gnade Gottes reguliert mein Leben, korrigiert mein Leben, gleicht mein Leben aus. Meine Vergangenheit, meine Gegenwart, meine Zukunft. Er ist, der alles reguliert. Und ich muss mir nur gefallen lassen. Herr, dein Wille geschehe. Und er ist, was unser Leben in seine Bahnen lenkt, was für uns das Beste ist. Und du wirst nicht mit einmal erlöst, sondern ich verrate jetzt noch, was die Erlösung ist, wenn du manchmal zweifelst, also du denkst, du müsstest schon viel weiter sein. Nein, Gott hat die Welt nicht an einem Tag erschaffen. Rom wurde nicht an einem Tag gebaut. Weißt du, wir sind auf ein ganzes Leben angelegt. Und du erlebst täglich die Gnade Gottes, täglich die Güte Gottes, täglich die Wunder Gottes. So die kleinen Wunder. Täglich erlebst du die Führung Gottes. Täglich erlebst du die Bewahrung Gottes. Täglich hilft er dir durch. Und das ist diese Regulierung. Täglich wirst du reguliert. Weißt du, du musst diese Feineinstellung bekommen, der Erlösung, diese Feineinstellung. Und das passiert nach der Bekehrung. Vor der Bekehrung wirst, dann musst du das Evangelium hören. Jesus ist gekommen, Jesus hat alles bezahlt, erledigt. Und jetzt, nachdem du das begriffen hast, kommt die Feineinstellung. Und die nimmt Gott dir vor. Er ist, der hört es ganz genau, er stellt es ein. Und du kannst jetzt plötzlich der Gnade Gottes vertrauen. Das ist alles abgedeckt. Das Konto ist gedeckt, dein Konto, dein geistliches Konto ist gedeckt. Und du musst nicht gegen das Göttliche skeptisch sein. Ja, wird alles recht werden. Werde ich schaffen? Du wirst es nicht schaffen. Das kann ich dir heute schriftlich geben. Aber die Gnade Gottes ist es, die schafft. Nicht durch Heer und Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Und je länger du mit Jesus gehst, je länger du mit ihm zusammen bist, je mehr du ihn kennst und verstehst, vertraust du ihm immer mehr und du weißt, Herr, mit dir, egal wo ich hinkomme, ich bin mit dir überall richtig und es wird überall gut mit dir. In der Gegenwart Jesu, da werden eines Tages alle Fragen beantwortet werden. Wie heißt es in Sprüche Kapitel 28, Vers 5? Böse Leute verstehen nichts vom Recht, also böse, gottlose. Die aber nach dem Herrn fragen, verstehen alles. Die nach dem Herrn fragen, weißt du, das sind alle Fragen beantwortet. Die verstehen alles. Die Bösen verstehen nicht, die haben nur Zweifel. Warum, wieso, weshalb? Nur noch diese W-Fragen. Wer mit Gott übereinstimmt, bei dem sind alle Fragen beantwortet. Aber unser Problem ist, wir sind noch nicht in der Übereinstimmung mit Gott. Da musst du noch ganz schön meditieren, ganz schön beten, ganz schön in die Stille gehen, ganz schön in der Heiligung gehen, so vieles noch loslassen, bis der letzte Rest des Zweifels beseitigt ist. Wir können nur die Zweifel überwinden. Und ich will dir ein paar Hilfsmittel heute ganz schnell noch mit auf den Weg geben. Wenn du das Logos, das Wort Gottes nimmst. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Und wie wird ein Jüngling unsträflich seinen Weg gehen, wenn er sich hält am Wort Gottes? Dieses Logos ist das Maß, ist der Maßstab für meinen Glauben, für meine Entwicklung, für dem, was passiert. Matthäus 24, 35, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Meine Worte, Wort Gottes bleibt. Also richtig nach dem Wort Gottes. Das Zweite, was dir hilft, Zweifel zu überwinden, Gebet. Bete viel. Suche Gott. Selber beten, nicht andere für sich beten lassen. Nirgendwo steht in der Bibel, dass man für sich groß beten lassen sollte. Bete selbst, rede selbst mit Gott. Diese Zwiesprache mit Gott. Deshalb sind viele in der Wüste gegangen. Moses musste 40 Jahre in der Wüste sein, bis er alles Ägyptische vergisst und sich nur noch auf Gott konzentriert. Suche die Gemeinschaft der Gläubigen, dass du siehst, Mensch, der ist auch noch auf dem Weg, der glaubt auch noch. Bei dem ist schon so viel passiert und der ist immer noch dabei. So, die Gemeinschaft der Gläubigen räumt die Zweifel aus. Also Wort Gottes und Gebet und die Gemeinschaft. Nimmt die ganzen Ängste weg, den Frieden dann, den Jesus dir gibt. Du siehst also, der Friede, die freuen sich immer noch. Die sind immer noch auf dem Weg des Glaubens. Und der Friede Gottes, das ist die Heilsgewissheit. Und das kann allein der Heilige Geist schenken. Der Geist Gottes gibt unserem Geist Zeugnis. Also du brauchst den Heiligen Geist, um die Heilsgewissheit zu erlangen. Wer diese Gewissheit hat, der hofft nicht mehr. Der weiß hundertprozentig sicher, ich bin erlöst. Der singt wie Fanny Crosby in diesem Lied, sicher in Jesu Arme, sicher an seiner Seite. Egal was passiert, wenn die Sonne sich verdunkelt, ich bin geborgen in Gott. Seliges Wissen, Jesus ist mein. Dem Gläubigen kann niemand diese Gewissheit nehmen. Er ist nicht fanatisch, er ist nicht vernarrt in etwas. Nein, er weiß, ich weiß. So wie du weißt, wie du heißt, so weißt du, ich bin erlöst. Der Gläubige ist selig in Jesus. Er weiß, das ist ganz gewiss, ich habe Jesus angenommen, ich habe meine Sünden ihm bekannt, ich bin auf das Wort Gottes gegründet, ich habe mich biblisch taufen lassen. Ich bin auf dem Weg des Segens, auf diese Art und Weise. Der Apostel kam mit großer Gewissheit Zeugnis von der Auferstehung. Von großer Gewissheit. Die haben nicht gesagt, wir vermuten, Jesus wäre auferstanden. Nein, wir sind überzeugt. Apostelgeschichte 4, Vers 33. Mit großer Überzeugungskraft, ohne Zweifel, wenn und aber. Oder was die hohen Priester da erzählen. Oder die Juden da erzählen, der wäre gestohlen. Nein, mit großer Überzeugung berichteten die Apostel von der Auferstehung Jesu Christi. Und alle erlebten die Gnade Gottes oder die Güte Gottes. Alle. Weißt du, wenn die Auferstehung verkündigt wird, Jesus lebt, dann erleben die Menschen die Gnade Gottes. Nicht, weil wir es sagen, sondern weil Gott zu seinem Wort steht. Oder eine andere Übersetzung beschreibt diese Stelle ganz anders oder sehr kräftiger noch. Apostelgeschichte 4, Vers 33. Mit großer Kraft und bestätigt durch Wundertaten bezeugten die Apostel Jesus als den auferstandenen Herrn. Und für alle sichtbar lag der große Segen auf der ganzen Gemeinde. Wir wissen, dass Zweifel da sind, dass wir alle da durch müssen. Und deshalb, wir müssen eigentlich durch dieses Tal hindurch, durch Zweifel. Aber Zweifel ist nur der sechste Sinn. Der siebte Sinn ist Glaube. These, Antithese, Synthese. Das ist dieser Weg, den wir alle durch müssen. Das ist die Trinität unseres Daseins. These, Synthese, Antithese. Wie auch immer. Kannst drehen, wie du willst. Aber wir müssen da durch. Aus den Jesus-Begegnungen wurden dann überzeugte, sichere Menschen, wir wissen, er lebt. Ein anderer Fall, wie werde ich meinen Zweifel los? Da ist der Thomas, ich kann nicht glauben. Das ist Zweifler. Thomas der Zweifler. Das ist so ein Beispiel. Und Thomas der Zweifler, ich bin auch so ein Thomas der Zweifler. Nein, der Thomas ist der gläubigste Mensch überhaupt, den es nachher gegeben hat. Und er sagt, ich kann nicht glauben, es sei denn, ich berühre seine Wunden. Und dann plötzlich steht Jesus da. Was dem Thomas fehlte, war die körperliche Beziehung, die körperliche Berührung zum Herrn. Und es sei denn, ich berühre ihn wieder. Verstehst du? Und plötzlich, mein Herr, mein Gott, da braucht man nicht mehr Seminar, wie bete ich Gott an? Oder ein Lobpreisseminar, wie preise ich den Herrn? Mein Herr und mein Gott. Der geht in die Knie und preist Gott. Da hören die Grübelgedanken auf. Da wird der Zweifel bewältigt. Der hat Jesus berührt. Und weißt du, was du brauchst, um wieder frei vom Zweifel zu sein, zweifelsfrei? Eine Berührung mit dem Herrn. Eine persönliche Berührung. Nicht, dass sich dich jemand berührt. Du musst den Herrn berühren. Du selbst. Wer die Liebe Gottes kennt, sich der Liebe Gottes sicher ist, der kann in schwierigen Situationen getrost und gelassen sein. Der kann schweigen. Der kann schweigen, wenn der Lieblosigkeit widerfährt, wenn Ungerechtigkeit erlebt wird, wenn er aus der Bahn geworfen wird. Ich weiß, mein Heiland liebt mich. Wer glaubt und Gott vertraut, der wird von Gott getragen und er kommt ans Ziel. Nicht, weil er selber so schnell läuft. Wir können das Ziel nicht erreichen. Wir müssen von Gottes Gnade getragen werden. Wer wirklich glauben will, der muss sich nur öffnen für Gott. Und der Heilige Geist hilft ihm, zu sehen, zu verstehen. Engel kommen und tragen einen weiter. Verstehst du? Und dann sagst du, wer wird uns diesen Stein wegwälzen? Wie geht es weiter mit meinem Leben? Was passiert als nächstes? Und bevor du dorthin kommst, ist der Stein schon weggewälzt, das Problem schon gelöst. Deshalb, ihr lieben Geschwister, wir sollten vor Problemen nicht weglaufen. Wenn Probleme da sind, du gehst auf diesen Brocken zu, diesen Stein zu und sagst, wer wird uns diesen Stein wegwälzen? Gott hört dein Gebet, wenn es ehrlich ist. Wer wird uns diesen Stein wegwälzen? Wir, Frau Lins, wir sind so schwach, wir sind unvermögend, wir können nicht, unsere Muskeln sind zu schwach. Und sie gingen auf das Problem direkt zu und dass sie dort ankamen, alles frei. Der Stein ist weggewälzt und auf dem Stein sitzt ein schöner, feuriger, leuchtender Engel. Wen sucht ihr? Ja, wir suchen Jesus. Der ist nicht hier. Er ist auferstanden. Und das ist, was den Frauen Gewissheit gab und ihr Glaube gefestigt wurde. Du musst auf dein Problem zugehen und sehen, wie Gott dein Problem löst. Auf seine Art und Weise. Und Jesus ist auferstanden. Wenn du einmal dem Auferstandenen begegnest, kann dich niemand mehr bremsen. Kann dir niemand diese Überzeugung wegnehmen. Weißt du, du musst überzeugt werden. Die Mutter kann dir schon viel sagen. Du, die Platte ist heiß, bitte nicht drauf. Leg nicht deinen Finger drauf, du verbrennst dich. Aber erst wenn du dich verbrannt hast, weißt du. Erst wenn du erlebt hast, weißt du. Das kann dir niemand mehr nehmen. Deshalb, Brüder und Schwestern, wir brauchen diese Gewissheit des Glaubens, dass wir diese Zweifel überwinden aus persönlicher Überzeugung. Nicht, weil du es mir gesagt hast oder weil ihr es mir gesagt habt, sondern ich habe mich selbst überzeugt. Ich bin selbstgewiss geworden. Überwinde deine Zweifel. Fang an, mit Widersprüchen zu leben. Nimm die Widersprüche hin. Du bist erlöst und trotzdem umgibt die Finsternis. Trotzdem ist Dunkelheit um dir. Trotzdem geht eine Wolke über dein Leben hinweg. Und du musst einfach ruhig bleiben, dich an dieser Wolke nicht aufhalten, weitermachen wie bisher. Weiter beten, weiter Bibel lesen, weiter an Gott glauben, weiter über die Liebe Gottes reden. Wir müssen mit vielen Widersprüchen fertig werden. Wir haben zwar den Sieg, und zwar in unserem Leben, nicht in der Welt. Die Welt ist noch voll vom Satan beherrscht. In dir hast du den Sieg, in dir hast du Licht, in dir ist etwas aufgegangen. Aber die Welt liegt im Argen, in der Dunkelheit, in der Ungerechtigkeit. Im Leid, in Krankheit, im Elend. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Meinen Frieden gebe ich euch. In der Welt ist Hass, Lüge, Streit, Verderben, Vergänglichkeit. Da hat sich nichts verändert. Auch wenn du Christ geworden bist, da hat sich nichts verändert. Die Welt geht genauso dreckig weiter wie bisher. Und noch gräulicher wird es. 2. Timotheus 3. Gräuliche Zeiten brechen an. Spötter und Verleumder, die nehmen zu. Wie heißt es, Jesaja 60, Vers 2? Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Aber über dir geht der Herr und seine Herrlichkeit auf. Über dir scheint seine Herrlichkeit und sein Licht. Über dir. Auf der ganzen Welt ist Gewalt auf Vormarsch, Krieg, Streit. Aber über dir geht die Herrlichkeit Gottes auf. Deshalb, die Herrlichkeit Gottes ist nicht in der Welt. Vergiss es. Ich sag euch, es nützt nichts und es ist sinnlos, Weltverbesserer zu sein. Du kannst die Welt nicht verbessern. Die Welt muss zugrunde gehen und wird zugrunde gehen. Aber Gott kann bei dir ein Wunder geschehen lassen. Jesus sagt, ich habe die Welt überwunden, diese korrupte, verlogene, verdorbene Welt. Diese Welt hat auf den Gläubigen keinen Einfluss mehr, weil er das Licht Gottes hat, in der dunkelsten Dunkelheit. Und wir dürfen nicht zulassen, dass wir verzagen. Die Bibel sagt, seid getrost, fürchtet euch nicht, zweifelt nicht. Trotz unserer Erlösung, wenn du siehst, also Leid, Krieg, Streit, Zank, ist das alles eine böse, gefallene Welt, aber du hast Frieden in dir, trotz all diesem ganzen Leid. Dunkelheit ist noch überall gegenwärtig. Über dir ist aber so ein Baldachin. Gott hat so ein Baldachin seiner Liebe gespannt und du bist in Sicherheit. Und da kommen diese Moskitos nicht zu dir. Verstehst du, du bist in Sicherheit. Gott hat in dir ein Licht angezündet. Deine Umwelt ist blind für das Licht. Aber du siehst, mit deinen Augen siehst du, Gott ist gerecht, Gott macht keinen Fehler. Gott ist gerecht. Und du begreifst mit deinen Augen, Gott hilft dem Elenden und zeigt Barmherzigkeit. Johannes 17, Vers 11. Weißt du, Gott hat uns nicht aus der Welt rausgeholt. Und glaub nicht, dass Gott dich plötzlich entrückt und wegnimmt. Das wird irgendwann mal passieren. Aber nicht jetzt und heute. Johannes 17, Vers 11. Ich bin nicht mehr in der Welt, aber sie, die Jünger, die Gläubigen, die Christen, sind in der Welt. Und ich komme zu dir. Heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien. Das ist es. Und ich habe nicht für die Welt gebetet, ich habe für die Gläubigen gebetet, für die Heiligen, sagt Jesus. Jesus hat für dich gebetet, dass du erhalten, bewahrt wirst. Zweifle nicht an seine Treue. Er beschützt dich. Du kannst die Welt nicht verändern. Du kannst sie nicht verändern und wirst auch nicht verändern, egal wie du dich anstrengst. Aber du kannst bewahrt werden. Du kannst bewahrt werden, bis es alles vorbei ist, bis die Krisen, Katastrophen, Stürme und so weiter vorbei ist. Johannes 1, Vers 5. Das Licht strahlt in der Dunkelheit, aber die Dunkelheit hat es nicht begriffen, weil es verschlossen war denen. Du musst dich nur an Jesus festhalten. Das ist, wie man Zweifel überwindet. Halt dich an Jesus fest, an sein Wort. Kolosser 2, Vers 3. In Jesus ist alles, was es an Weisheit und Erkenntnis Gottes geben kann. In Jesus ist alles. Jesus löst die Zweifel, die in dir da sind. Durch ihn beurteilst du die Lage anders, schätzt die Lage richtig ein, siehst die Dinge um dich herum anders. In Jesus ist die Weisheit und die Erkenntnis über Gott im Himmel und Ewigkeit, über dir selbst und über deinen Nächsten, deine Umwelt, deine Mitmenschen. In Judas 20 ist noch ein schönes Wort. Er ist das Fundament, auf dem unser Leben aufgebaut ist. Jesus. Das ist, was die Zweifel wegnimmt, auflöst. Sein Erlösungsangebot ist und gilt für alle Ewigkeit. Er ist das Fundament, auf dem alles aufgebaut ist. Und niemand und nichts kann dich von der Liebe Gottes scheiden, wie Paulus in Römer Kapitel 8 schreibt. Denn ich bin gewiss und sicher. Nicht vielleicht. Dieses vielleicht darf in deinem Wortschatz nicht geben. Denn ich bin ganz sicher, sagt er, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendeine andere Gewalt, weder im Himmel noch in der Hölle noch sonst irgendwo, können uns von der Liebe Christi scheiden, die uns in Jesus Christus bewiesen worden ist. Niemand. Gott hat sich bewiesen. Also, du musst nicht mehr nach Beweisen suchen und Argumente suchen. Prüf das Wort Gottes, er hat sich bewiesen. Mehr Beweise wirst du nicht bekommen, mehr brauchst du auch nicht. Gott ist treu. Durch Jesus Christus hat sich bewiesen. Und du fällst Gott nicht zur Last. Manche kommen dann und sagen, ja, ich falle mit meinem Suchen, mit meinem Leben Gott zur Last. Nein, du fällst Gott nicht zur Last, auch wenn du unter Depressionen leidest. Was sind schon Depressionen? Eigentlich nichts anderes wie Bauchschmerzen. Nichts anderes wie ein Knochenbruch. Depressionen sind nichts anderes wie so Schnupfen haben. Nur dass die Seele, das ist der Geist. Weißt du, es geht nicht um dein persönliches Ergehen. Du bist in Christus, in seine Hände gezeichnet und niemand wird und kann dich aus seiner Hand reißen. Auch wenn du noch 10 solche Depressionen hast und die Depressionen sich noch verdichten. Und manchmal kommt es richtig, prügel dich, dass du glaubst, ich verliere meinen Verstand. Ja, sowas ist möglich. Aber es geht nicht um dein persönliches Ergehen. Gott liebt dich. Und weißt du, so wie es für den Knochenbruch eine Gehhilfe gibt oder einen Stock gibt, so gibt es für die Seele, die Depression hat, auch so ein Gerät. Und das ist das Wort Gottes. Halt dich an Gottes Versprechen. Verstehst du? Und dann gehst du Stück für Stück weiter. Halt dich ans Wort Gottes. Und du musst nicht schlechtes Gewissen haben. Weißt du, viele Christen haben schlechtes Gewissen. Ja, ich leide unter Depression. Sei froh, dass du nicht mehr hast. Verstehst du, du kannst noch mehr kriegen. Weißt du, wir leiden alle an irgendetwas. Wir tragen alle irgendwo eine Last. Aber deshalb bist du noch nicht verloren, deshalb bist du nicht schlechter und auch nicht besser. Manche denken, wenn sie Depression haben, sie sind besser. Nein, verstehst du, von wegen. Der Reiche und der Arme, die sind alle gleich bei Gott. Wir sind alles hilfsbedürftig. Der eine braucht im Geist Hilfe, der andere braucht an der Seele Hilfe, der andere braucht am Körper Hilfe. Du bist erlöst aus Gnaden. Psalm 34 noch ganz schnell. Ich habe noch ein paar Bibelstellen. Der Herr ist nahe denen, jetzt hör zu, alle, die depressiv sind, unter Depression leiden oder Angst haben, sie könnten Depression bekommen. Als Vorsorge. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Verstehst du? Verstehst du? Ein zerschlagenes Gemüt. Oh, ich bin platt. Plattgewalzt. Verstehst du? Der Herr ist nahe denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Sei nicht entmutigt. Selbst wenn du völlig entmutigt bist. Völlig entnervt. Völlig entkräftet. Völlig ermüdet. Völlig verstümmelt und verzweifelt. Lass dich nicht zerschlagen. Bleib nicht liegen. Der Herr ist nahe bei dir. Und er wird dich wieder aufblasen. Und wieder auf die Beine bringen. Jesus hat dich errettet. Und deshalb gib dich nicht auf, denn du bist noch nicht zu Hause. Für dich wird noch nicht der rote Teppich ausgerollt heute Nachmittag, heute Abend. Du bist noch nicht am Ziel. Wir sind immer noch unterwegs, wir sind immer noch Pilger. Wir sind auf dem Heimtransport. Verstehst du? Wir fahren mit Blaulicht durch die Straße, bis wir die Klinik erreicht haben und bis wir dort gesund gepflegt werden. Jeder, der wahrhaft errettet ist, der ist auf ewig errettet, das darfst du sicher sein. Einmal gerettet, ich bin davon fest überzeugt, immer gerettet, einmal geboren, einmal wiedergeboren. Du existierst für alle Ewigkeit. Epheser 1, Vers 4. Du bist ein auserwähltes Kind Gottes und zwar schon vor Grundlegung der Welt. Gott selbst sorgt dafür, dass du das Ziel, Gott hat dafür gesorgt, dass du in diese Welt kommst, dass du dich bekehrst und dass du das Ziel erreichst. Gott ist der, der dafür sorgt. Und das ist diese Fürsorge. Er sorgt dafür. Gott selbst bürgt für deine Rettung. Unsere Rettung beruht niemals auf das, was wir tun. Oder du oder ich. Es ist das Werk Jesu Christi und dem ist nichts mehr hinzufügen. Wer noch etwas hinzufügt, der verflucht sich selber, verdammt sich selber. Hebräer 10, Vers 18 noch ganz schnell. Wo aber Vergebung der Sünden ist, da geschieht kein Opfer mehr für die Sünde. Verstehst du? Da musst du keine Opfer mehr bringen. Du bist erlöst durch die Gnade Gottes. Die Rechnung ist bezahlt. 1. Johannes 2, Vers 1. Wir haben einen Fürsprecher bei Gott im Himmel. Wenn wir mal sündigen, wenn wir mal fallen, wenn wir mal schwach werden. Einen Sachverwalter, dieser Fürsprecher, einen Sachverwalter, der macht es wieder gut. Der dreht es wieder so hin, dass es wieder recht ist, dass du wieder Gott wohlgefällig bist. So wenig wie einer sich selbst erretten kann, so wenig kann sich auch einer selbst bewahren. Er braucht immer die Gnade Gottes, ihr Lieben. Und deshalb, wenn du in der Gnade Gottes bist, egal was passiert, wenn du Zweifel hast, fang an, die Bibel zu studieren. Das Wort Gottes ist die beste Sicherheit, die beste Garantie für deinen Glauben. Philipper 1, Vers 6, der, welcher ein gutes Werk in euch angefangen hat, der wird es auch vollführen bis an den Tag Christi. Und in Judas 24 heißt es, dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren kann und vor seiner Herrlichkeit tadellos darstellen vermag. Das ist Jesus Christus. Tadellos, er stellt dich vor Gott dar. Und du musst die Klarheiten des Wortes Gottes kennen. Jeder Wiedergeborene bekommt eine neue Natur, ist eine neue Schöpfung. Auch wenn du manchmal Fehler machst. Weißt du, aber du hast kein Verlangen mehr nach der Sünde. Du hast einen anderen Appetit. Weißt du, du hast die Sünde. Die Sünde ist für dich ein Abscheu, ein Ekel. Denn wenn er sündigt, da wird er so unglücklich, kann tagelang nicht mehr schlafen, bis er wieder das tut, was die Bibel sagt. Jesus, hilf mir. Wir haben einen hohen Priester, einen Sachverwalter, einen Fürsprecher bei Gott im Himmel. Und wir stehen wieder auf. Christen stehen wieder auf und machen wieder weiter. Die Gnade Gottes überwindet alle Zweifel, sogar die Selbstzweifel. Der Heilige Geist ist die stärkste Waffe gegen die Zweifel, gibt Zeugnis, wir sind Kinder Gottes. Auch wenn wir noch nicht wissen, was wir sein werden, aber wir werden ihm eines Tages gleich sein. Gott weiß, wie es um deine Seele steht, was für ein Gebilde du bist. Verstehst? Es gefällt mir. Gebilde. Was für ein Bild du bist. Gebilde. Was deine Fragen sind. Was du brauchst. Und er beseitigt deine Zweifel auf seine Art. Jesus beseitigt, der Heilige Geist und der Vater im Himmel beseitigt deine Zweifel auf seine Art. Dann lässt du dich mal durchgehen. Verstehst du? Lässt du mal durchmachen, wie es das aussieht, damit du weißt, wie man mit dem Zweifel fertig wird. Und ich habe noch das letzte Wort hier, das möchte ich noch mit euch lesen. Johannes 13, Vers 7. Zu seiner Zeit. Du wirst zu seiner Zeit erfahren, dass Gott treu ist. Johannes 13, Vers 7. Jesus antwortete und sprach zu ihm, zu Petrus bei der Fußwaschung, was ich tue, das verstehst du jetzt nicht. Was Gott an dir tut heute Abend, verstehst du nicht. Deshalb zweifelst du. Deshalb machst du Fragezeichen, warum gerade ich? Warum gerade bei mir? Was ich jetzt tue, das verstehst du nicht. Du wirst es aber hernach erfahren, warum du gezweifelt hast. Warum du so kritisch warst. So genervt. Preis Gott, hernach. Lass uns aufstehen und lass uns zum Vater gehen. Durch Jesus Christus, im Heiligen Geist. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du gegenwärtig bist. Auch wenn wir heute nichts verstehen und überhaupt nichts verstehen, wir werden es hernach erfahren, warum und weshalb dies so gewesen ist. Deine Wege sind sonderbare Wege, unverständliche Wege, unerklärliche Wege. So hoch wie der Himmel von der Erde sich trennt, so hoch und so unterschiedlich sind deine Wege. Wir verstehen es nicht. Deine Gedanken, das sind uns alles, das ist alles zu hoch. Aber wir danken dir, dass wir deine Kinder sein dürfen. Auch wenn ein Kind den Vater nicht versteht, auch wenn er Professor ist, der Vater und so weiter. Und das Kind folgt einfach und vertraut dem Vater. Und so möchten wir auch dem himmlischen Vater durch Jesus Christus vertrauen. Gott ist gut zu uns. Halleluja. Auch zu den Geschwistern, die irgendwo in Not sind, Depression haben, Ängste haben, Zweifel haben. Herr, du bist gut zu ihnen. Und ich segne sie jetzt, Vater, in Jesu Namen. Amen.